Bremen 2 Podcast Lab.
Herzlich willkommen zum Podcast Denken in hoher Luft, der gemeinsame Podcast von Bremen 2 und der Philosophiezeitschrift Hohe Luft. Dazu begrüßt Sie Tobias Nagorny, heute mit einem Thema, das sich zwar irgendwie in Worte ausdrücken lässt, das sich in seiner Dimension und Unbegreiflichkeit aber eigentlich eben nicht beschreiben lässt, ohne davon ganz komplett überfordert und überwältigt zu sein. Es geht um den Blick in die Sterne, um unser Staunen über dieses unfassbare Universum, das unsere Intelligenz und Vorstellungskraft komplett überfordert. Das ist ein ganz wunderbarer Ausgangspunkt zum wilden Denken und Philosophieren über die ganz großen existenziellen Fragen. Der Wow-Effekt, das große Staunen. So heißt der Schwerpunkt im neuen Hohe Luft-Magazin. Geschrieben hat ihn der Hohe Luft-Autor Tobias Hürter und der sitzt jetzt in einem Studio in München. Schönen guten Tag, Herr Hürter.
Hallo aus München.
Und dass wir beim Staunen über das All nicht ganz nur philosophisch abschweifen, ohne jegliche Astronomiekenntnisse, haben wir hier im Studio auch jemand, der sich naturwissenschaftlich mit dem Kosmos auskennt. Mit dabei ist nämlich heute der Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen. Hallo, Herr Lorenzen.
Hallo.
Ein Artikel über das Staunen, Herr Hürter. Das Unfassbare des Kosmos, sowas denkt man sich nicht am Schreibtisch aus. Wie sind Sie ursprünglich überhaupt auf diese Idee gekommen, im aktuellen Heft über das Staunen und über den Blick in den Kosmos zu schreiben?
Ja, das war ein ganz bestimmter philosophischer Moment. Da war die Hohe Luft-Redaktion quasi geschlossen in Lech am Arlberg auf dem Philosophikum, also einer philosophischen Tagung. Und also Philosophen sind versammelt und philosophieren, hören philosophische Vorträge, nehmen an philosophischen Debatten teil. Und eines späten Abends, einer tiefen Nacht, sind wir von dieser Veranstaltung ins Hotel zurückgegangen. Es war sternklar und auf einmal haben wir den Blick auf den Himmel gerichtet. Lech am Arlberg liegt, glaube ich, 1500 Meter hoch. Das heißt, man hat einen wunderbaren Blick auf die Sterne. Die Milchstraße spannte sich über den Himmel und wir staunten ganz unmittelbar über diesen Anblick. Und uns wurde klar, dass das der philosophische Moment überhaupt ist. Also Philosophen sind versammelt in einem Dorf, reden über Philosophie und der eigentlich philosophische Moment war der auf dem Heimweg, das Staunen, der Anstoß zum Philosophieren nach den antiken Philosophen überhaupt, hat uns da quasi unangekündigt überfallen. Darüber haben wir geredet, darüber haben wir diskutiert und das haben wir dann zum Thema einer Geschichte gemacht, die Greta Lührs, die Kollegin in Hamburg und ich geschrieben haben.
Wie sieht das aus bei Ihnen, Herrn Lorenzen? Wann haben Sie das letzte Mal gestaunt, wenn Sie sich erinnern, beim Blick ins All?
Das war vor 3 Tagen, habe ich wunderbar den Mond morgens gesehen und in einer schönen Kette waren die Planeten Jupiter, Saturn und Mars zu sehen. Das Ganze auch in einer schönen, klaren Nacht. Das war in Südkalifornien, das war sehr gut da zu sehen. Und auch wenn ich weiß oder zu wissen glaube, vielleicht was da oben leuchtet, ich habe sicherlich tausende perfekt klare Nächte erlebt und mich überwältigt es jedes Mal wieder aufs Neue, wenn ich sehe, weil es einfach immer wieder, ja, ich würde sagen, was betörend schön ist, also mich begeistert es immer wieder.
Hat es auch immer noch was Magisches, auch wenn man als Naturwissenschaftler und Astrophysiker darauf blickt?
Absolut, also weil es mich überwältigt eben wirklich immer diese Schönheit und natürlich weiß ich und man kann berechnen, wo steht dann was, wo kommt was hin, wie laufen die Planeten, aber wenn man es dann wirklich da sieht und sich dann eben auch diese Dimensionen klar macht, also man kann diesen rationalen Blick, der nimmt einem, oder ich fände es sehr traurig, wenn er einem dann noch diese Faszination vielleicht nimmt. Aber es ist einfach, vielleicht zeigt es auch, man versteht es ja doch nie ganz, was da passiert. Man kann sich dem ein bisschen annähern, man hat ein paar Theorien, was da abläuft, aber völlig durchdringen können wir es nicht. Und insofern ist das dieses wirklich ganz unbefangene Staunen, das geht bei mir jedenfalls nie vollkommen weg.
Das ist, glaube ich, auch wichtig, auch in der Wissenschaft, nicht nur in der Philosophie. Also das Staunen auch gewissermaßen als Ausgangspunkt der Philosophie und vor allen Dingen aber auch als Ausgangspunkt, das hat Tobias Hürter eben ja auch schon angesprochen, wo man anfängt zu denken, aber auch, wo ich sagen muss, wo man anfängt, so ein bisschen angenehm verrückt zu werden. Ich will mal einfach nur die Dimensionen so beschreiben und von da aus können wir uns jetzt einfach mal weiter bewegen. Also wenn wir uns in Lichtgeschwindigkeit bewegen könnten, dann würden wir, und bitte alle korrigieren, wenn ich falsch liege, 1 Sekunde brauchen, um beim Mond zu sein. Ungefähr 1 Sekunde. Wir reisen dann mit 300.000 Kilometern pro Sekunde, Dirk Lorenzen.
Ganz genau. Ja.
Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen, wenn wir dann bis zur Sonne wollten, in Lichtgeschwindigkeit oder Lichtgeschwindigkeit bis zur Sonne, dann bräuchten wir schon 8 Minuten. Also das ist schon eine unglaubliche Dimension. Und wenn wir dann
über die Milchstraße reden, um ins Zentrum der Milchstraße zu kommen, dann wären wir, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, 30.000 Jahre unterwegs. Und das ist der Punkt in Lichtgeschwindigkeit, wo ich sagen würde, wenn ich da mit Leuten drüber rede, dann sagen die, ah, hör auf, ich kann da gar nicht drüber nachdenken, ich kann das gar nicht fassen. Lässt sich ganz viel Tolles, Positives aus dieser Ohnmacht heraus auch irgendwie schöpfen in die Runde?
Ich finde, es ist natürlich diese 30.000. Ich sage dann immer, dann drehen die Gedanken, fangen dann Karussell zu drehen, vielleicht im Kopf. Aber man sieht es ja im etwas Kleineren wirklich, macht es das ja doch fassbar. Im letzten Jahr ist eine Raumsonde in den Saturn hineingestürzt. Der ist noch nah dran. Das sind nur knapp anderthalb Lichtstunden. Aber die Sonde ist da reingestürzt. Das heißt, irgendwann kamen dann noch die Signale hier an und die Ingenieure im Kontrollzentrum in Pasadena, die wussten genau, das ist jetzt alles schon vorbei. Aber die Botschaften dieser Sonde kamen noch an. Und irgendwann, zack, war dann auch das Signal vorbei. Aber das war eigentlich anderthalb Stunden, nachdem die Sonde da schon verglüht war. Insofern, diese Dimension, selbst in unserem kleinen Sonnensystem, merkt man ja sofort, dass einfach Zeit, das Lichtgeschwindigkeit, das ist dieses hier schon das Gleichzeitige, das ergibt bei uns schon kaum einen Sinn. Das heißt, schon diese Dimensionen von Raum und Zeit sind selbst auf unserer kleinen Skala schon wirklich ganz konkret zu fassen. Ein Ingenieur muss sogar damit arbeiten.
Ja, und selbst das Zentrum der Milchstraße ist ja kosmisch betrachtet noch direkt bei uns. Ja, das ist ja erst der Anfang.
Das ist der Vorgarten.
Ja, das ist der Vorgarten. Galaxis, das ist doch Wahnsinn. Das ist ja nur eine mickrige Galaxie von vielen in einem Haufen von Galaxien, einem Haufen von vielen Haufen und so weiter und so fort.
Wie kann man das eigentlich benennen? Also ich habe immer so den Wert 100 Milliarden Sterne grob in der Milchstraße. Ja. Und wie viele Galaxien, wenn das nur eine Galaxie ist, kann man nochmal sagen 100 Milliarden oder noch mehr oder weiß man nicht?
Weiß man nicht ganz genau, hängt dann auch davon ab, was zählt man da, welche kleinen Bausteine von Galaxien zählen wir noch als Galaxien. Aber ja, es sind wieder Sand am Meer, also das ist eben wirklich unglaublich viel.
Ja, und das ist ja nur das, was uns sichtbar ist. Ja, was hinter diesem Horizont liegt, wissen wir ja nicht. Ja. Da kommen wir in den Bereich der kosmologischen Spekulationen. Aber bei all diesen Überlegungen sieht man ja schon, dieses Zusammenspiel zwischen dem Unmittelbaren, der unmittelbaren Regung des Staunens und dem Verstand. Ja, also, wenn sich das gut zueinander verhält, dann befördert sich das. Ja, das Staunen motiviert einen, das zu verstehen, ja, das irgendwie zu fassen, rational. Ja, und das Rationale, das macht das Staunen umso intensiver. Ja, das tötet das Staunen nicht. Und das ist, finde ich, einen wichtigen Punkt. Ja, man möchte ja meinen, dass oder man könnte annehmen, dass das Verstehen, das Staunen irgendwie tötet. Und das ist eben nicht der Fall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Da gibt es sicherlich auch verschiedene Auffassungen in der Wissenschaftstheorie und auch in der Philosophie. Man könnte natürlich auch so ganz konservativ sagen, wer staunt, ist kein aufgeklärter Mensch.
Das gibt auch tatsächlich Leute, die das behaupten. Ja, es gibt aber auch Leute, die das Gegenteil sagen. Also zum Beispiel Albert Einstein, der gesagt hat, wer verlernt zu staunen, ja, der lebt eigentlich gar nicht mehr wirklich. Ja. Und also für Einstein war das Staunen sowohl ein Anstoß, ja, über die Welt nachzudenken und sie wissenschaftlich zu durchdringen, ja, als auch ein Zielpunkt, ja, also auch etwas, also ein reflektiertes Staunen sozusagen. Es ist ein Endpunkt für Einstein und nicht ein Ausgangspunkt.
Ich würde auch sagen, eigentlich in der Wissenschaft staunen ist ja auch immer ein bisschen das Rätseln, dass man sich fragt, was passiert da eigentlich? Und da würde ich sagen, das ist eher am Anfang eigentlich eines jeden wissenschaftlichen Fortschrittes oder wenn man nachdenkt oder was motiviert einen Forscher, dann muss er irgendwann mal über etwas gestaunt haben oder gerätselt haben und jetzt will er es verstehen, dann geht er weiter. Wobei natürlich die Astronomen dann immer wieder aus diesen einzelnen Schritten, als sie mal gestaunt haben, was gelernt haben, eigentlich dann diese Grundbotschaft nicht immer verstanden haben. Irgendwann hielt man ja mal unsere Erde für das Zentrum der Welt, dann war es die Sonne. Das hat man dann mal verstanden. Aber dass dann auch unsere Milchstraße nicht das Einzige ist, das wissen die Astronomen seit nicht einmal 100 Jahren. Da hat man sich fast gegen gesträubt. Man meinte, wir müssten doch noch die Einzigen sein. Und also, dass wir eben wirklich in diesem riesigen Universum sind, das hat sich erst sehr, sehr spät offenbart. Man hat sich doch immer wieder dann diese ganz besondere Stellung der Erde oder der Menschheit irgendwie geklammert. Also auch den Astronomen ist das nicht wirklich in Fleisch und Blut übergegangen.
Das geozentrische Weltbild letztendlich.
Genau, und das ist eben bis weiter, ja, heute das Letzte ist, noch sind wir vielleicht das einzige Leben, aber auch das ist vielleicht nur noch eine Frage von wenigen Jahren, bis auch diese letzte Sonderstellung dann eben sich erledigt hat.
Das ist ein hochinteressanter Punkt, über den werden wir gleich noch sprechen. Ich möchte aber noch eins erwähnen, weil das ist ganz offensichtlich der Wow-Effekt, so wie der Artikel heißt, über den wir jetzt gerade sprechen, der hat natürlich nicht nur Wow im Sinne von das Staunen sozusagen im Wort, sondern letztendlich geht es da auch um ein mysteriöses Signal, das im August 1977 die Erde erreichte. Tobias Hörter, was waren das genau?
Das war das, es gibt das SETI-Projekt, also ein amerikanisch finanziertes Projekt, das Radiowellen aus dem All abhört nach Signalen, die von außerirdischen Zivilisationen stammen könnten. Und eines Tages hat einer der Mitarbeiter dieses Projekts ein Signal gesehen, das so strukturiert aussah, dass er dachte, das muss einen zivilisierten Ursprung haben sozusagen. Und das war sozusagen ein Wow-Moment. Also wenn man das sieht, ja, dann hat man diesen Wow-Moment ganz unmittelbar.
Und wenn es das tatsächlich war, und wir haben eben schon drüber gesprochen, dann wäre das ja schon ein großes Kratzen an unserem Weltbild damals gewesen. Dirk Lorenzen, was hat das damals in der Wissenschaftscommunity ausgelöst?
Nicht so wirklich viel. Viele haben es erstmal für einen Messfehler gehalten. Oder es ist ja bis heute letztlich nicht ganz klar, was wirklich dahinter steckt. Jetzt gab es irgendeine verwegene Theorie, sei irgendwann ein Signal eines Kometen gewesen. Also das ist bis heute ja ein bisschen mehr, ich sag mal, unter Science-Fiction-Fans ist es beliebter als unter Wissenschaftlern, um es mal so zu sagen. Also man weiß nicht so ganz genau, was da jetzt wirklich hintersteckt. Und es ist eben leider nicht reproduzierbar gewesen. Das heißt, man hat diese Messung nie wiederholen können. Man hat nie wieder so etwas beobachtet. Und insofern stehen dann Wissenschaftler mal ein bisschen dumm da. Man würde es gerne nochmal sehen. Dann könnte man natürlich schon deutlich mehr sagen.
Ja, also das ist ein bisschen enttäuschend ausgegangen. Ja, aber dieser Wow-Effekt dieses Signals, also man muss sich mal in die Lage ja, dieses Forschers versetzen, der dieses Signal zum ersten Mal gesehen hat und davon ausgegangen ist oder ausgehen musste, dass das ein Signal einer fremden Zivilisation ist. Also das ist doch der Wow-Moment schlechthin.
Wollen wir da mal direkt nochmal drüber sprechen, weil da sind wir jetzt ja schon bei einem großen Thema, nämlich dem, was, wie ich finde, immer ernsthafter verhandelt wird im Gegensatz noch vor 30 oder 40 Jahren, nämlich dass es irgendwie draußen in irgendeiner Form überhaupt Leben gibt. Und da wollte Dirk Lorenzen noch was zu sagen oder zu dem eben
gerade? Zu diesem Signal. Es gibt da eigentlich ein, wie ich finde, fast noch schöneres Beispiel. Das war einige Jahre zuvor, 1967, hat die britische damals Doktorandin Jocelyn Bell bei Radiobeobachtungen so ganz regelmäßige Pulse beobachtet. Man dachte so Leuchtfeuer im All. Sofort haben alle gedacht, oh, das sind vielleicht die, ja eben die Leuchttürme der Außerirdischen. Man hat sogar die Quelle dann mal im Witz mit LGM1 für Little Green Man 1 abgekürzt. Also man hat wirklich noch schon damit gespielt. Und dann kam eben irgendwann heraus, es sind nicht die Leuchttürme für Raumschiff Enterprise und Co., sondern es sind die Pulsare. Man hat eine neue Sternart entdeckt. Also insofern ist dieses völlig überwältigt sein oder etwas zu finden, von dem man gedacht hat, das kann es ja gar nicht geben. Das gibt es in der Wissenschaft ja zum Glück immer mal wieder. Das macht ja diesen Fortschritt eben möglich. Bei diesem Wow-Signal, da war es eben doch ein bisschen, ja, das ist mehr heute ja, Science-Fiction-Freude, so etwas. Das hat eben offensichtlich nicht ganz diesen wissenschaftlichen Hintergrund, wie man es eben bei vielen anderen Fällen hat, wo die Forscher auch völlig ja, verblüfft waren und dachten, das kann gar nicht sein, weil es eigentlich jeder Theorie bis dahin widersprochen hat.
Okay, dann blicken wir jetzt doch nochmal auf die vermeintlichen Außerirdischen oder zumindest auf das Leben, was möglicherweise in den verschiedenen Universen vorhanden ist. Vielleicht wimmelt es nur so vom Leben und wir sind einfach nur so in einem kleinen Teil, wo wir das einfach gar nicht sehen können. Also ich erinnere mich zum Beispiel, da habe ich mich auch, naja, nicht gewundert, aber ich hatte vor Jahren zum Beispiel mal ein Gespräch geführt mit Reinhold Ewald, dem ehemaligen ESA-Wissenschaftsastronauten, und der hat dann auch ganz leicht gesagt, also wir können es nicht sagen, aber angesichts der Größe des Universums können wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich wirklich nur so wimmelt, aber wir werden es wahrscheinlich überhaupt nie erfahren oder irgendwie erreichen und dahin kommen.
Da gibt es, glaube ich, inzwischen hat sich der Tenor ein bisschen verändert. Also im Moment sind die Wissenschaftler, soweit ich weiß, etwas pessimistischer geworden, was die Dichte von außerirdischem Leben im All betrifft.
Ja.
Aber das Spannende an der Sache ist ja, dass es so oder so irre ist, oder? Ich meine, wenn es da draußen was gäbe, ja, und wir gar Kontakt zu denen aufnehmen könnten, total irre. Das wäre wohl einer der größten Schritte in der Geschichte der Menschheit überhaupt. Ja. Wenn wir ganz allein in diesem riesigen All wären, wäre es mindestens so irre. Also es ist so oder so erstaunlich.
Wobei, ob jetzt pessimistisch oder nicht, das ist ja ein bisschen letztlich doch auch Kaffeesatzleserei. Und natürlich gehen dann Astronomen hin, kommen dann mit ihren Theorien. Aber letztlich, was man dafür alles wissen muss, man muss wissen, wie viele Sterne entstehen, wie viele haben vielleicht Planeten, alles unbekannt, wie viele von diesen Planeten könnten Wasser haben, wie viele leben dann lang genug. Das heißt, das ist eine Gleichung mit so vielen Unbekannten. Da können auch Astronomen nur spekulieren. Insofern ist es mir relativ egal, ob sie jetzt optimistisch oder pessimistisch sind. Mhm. Klar ist, wenn wir davon ausgehen, in diesem riesigen Universum mit den ganz, ganz vielen Sternen, von denen wahrscheinlich, oder wir wissen, sehr, sehr viele haben schon Planeten. Planeten wie die Erde wird es wie Sand am Meer geben. Man kann sie im Moment noch gar nicht beobachten mit der Technik. Das heißt, da kommen die Astronomen erst in den nächsten Jahren hin. Nur wenn wir dann wirklich sagen wollten, nur hier bei uns gibt es diese Erde, gibt es Leben, dann wären wir eben tatsächlich wieder vor Kopernikus. Dann würden wir plötzlich wieder auf einem ganz besonderen Ort sitzen und sagen, na, wir sind ja aber hier die Einzigen. Und da man ja, soweit man hinausguckt, davon ausgehen kann, die Naturgesetze sind überall im Universum gleich. Es gibt überall die gleichen chemischen Grundstoffe. Ist es aus meiner Sicht völlig absurd, dass wir hier die Einzigen sein sollen. Aber es geht nicht um Plausibilität, man muss es mal nachweisen. Vielleicht stecken die Mikroben schon im Marssand, aber auch da muss man sie erstmal finden. Aber ich persönlich muss sagen, in der schieren Dimension des Universums ist es für mich vollkommen klar, da kann es von Leben nur so wimmeln.
Tobias, Hörter, wollten Sie noch was sagen?
Ich wollte dazu anmerken, dass natürlich das Nachdenken über diese Frage, auch wenn es sehr spekulativ ist, natürlich auch trotzdem sehr fruchtbar ist. Ja, nicht nur um eine Antwort auf diese Frage zu finden, sondern auch in einem grundsätzlich philosophischen und wissenschaftlichen Sinn. Nämlich man denkt über die Frage nach, was ist eigentlich Leben und was sind die Voraussetzungen für Leben. Ja, und das ist natürlich ein sehr fruchtbares Nachdenken, ganz unabhängig davon, ob das wie jetzt die Frage nach der Existenz außerirdischen Lebens, welche Antwort die hat.
Und vor allem ist es hochinteressant auch für die Forschung auf der Erde. Denn schon auf der Erde kann man nicht beantworten, wie ist eigentlich Leben entstanden.
Und wie oft.
Ja, und genau. Und streng genommen kann man nicht mal genau sagen, was ist eigentlich Leben. Also wann wird aus irgendeinem biochemischen Prozess wirklich eine Art, also aus einem rein chemischen Prozess wirklich ein biologischer Prozess? Schon da stochern eigentlich die Forscher heute immer noch im Nebel. Insofern beeinflusst sich das. Man nennt das ja so schön, ich finde den Begriff so nett, die Bioastronomie oder die Astrobiologie. Also das kommt so ein bisschen zusammen, auch bei diesem SETI-Projekt, dass man sich einmal überlegt, wie hat es denn das Leben das auf der Erde geschafft und dass man dann eben auch hinaus ins All guckt und dann eben sieht, wie könnte es denn vielleicht dort gelingen.
Und da muss man dann ja wieder ganz handfest sagen, das ist einer der Hauptgründe zur Rechtfertigung einer möglichen Mars-Mission. Ne? Also, dass man da letztendlich irgendwas finden kann, was letztendlich diese philosophische Frage nochmal aufwirft und stellt, oder?
Ja. Genau, also der Mars ist praktisch das nächstgelegene, wo man wirklich jetzt die Mikroben finden könnte. Da würde ich dann auch sagen, das geht vermutlich nie mit Automaten, dass man da irgendeinen Roboter hinschickt, der irgendeine Probe nimmt, in irgendeine Nährlösung schmeißt, dass man dann nachher sicher sagen könnte, jetzt hat er irgendwelche Mikroben gefunden. Das ist aus meiner Sicht das Einzige, womit man rechtfertigen kann, dass man mal Menschen zum Mars schickt, weil wahrscheinlich wirklich nur Biologen vor Ort wirklich dann sicher nachweisen könnten, stecken da noch Mikroben im Marsboden oder nicht.
Was ich also erstaunlich fand, als ich über diese Dinge gelesen habe, ist, man könnte sich ja ganz naiv vorstellen, dass es Leben in völlig anderen Formen gibt, als wir es kennen. Ja, also nicht kohlenstoffgebunden, also in einer ganz unglaublichen, oder bei einem Roman von Michael Crichton hat es so eine kristalline Form. Ja, und das Interessante ist, wenn man genauer über diese Vorbedingungen für Leben nachdenkt, dann kommt man offenbar drauf, dass die ziemlich stark sind, ja, dass es da gar nicht so einen großen Spielraum gibt. Das finde ich wirklich auch erstaunlich.
Ja. Ich finde ja in dem Zusammenhang eine andere humanistische, philosophische Frage immer sehr interessant. Was würde das mit unserem, also wie gesagt, das würde letztendlich alles auf den Kopf stellen, wenn man auf einmal erfahren würde, es gibt da noch was draußen, was uns ähnelt oder wie auch immer, also was über den Einzeller hinausgeht. Was würde das mit dem eigenen Menschenbild machen, wenn man auf einmal wüsste, man hätte möglicherweise eine Bedrohung von extern? Also würde sozusagen das ein Zusammenrücken der Menschheit bedeuten und würde man sozusagen seine Krisenherde erstmal ruhen lassen? Das würde ja letztendlich alles neu sortieren.
Aber wieso ist das für Sie eine Bedrohung?
Weil wir wahrscheinlich doch immer von Außerirdischen sprechen, als wären sie eine Bedrohung, weil wir nur so denken, wie wir das denken.
Das sehe ich ganz anders.
Ja, nein? Okay,
ja.
Wieso?
Nein, also das ist das, was mich immer so wundert. Warum haben wir da so einen negativen Touch? Also ich muss sagen, ich würde Heureka schreien, wenn irgendwie die Nachricht käme, wir haben jetzt wirklich Mikroben auf dem Mars nachgewiesen und lass sie doch woanders zu uns hinfunken. Also ich sehe da erstmal keine Bedrohung. Also das
naja, nein, wahrscheinlich. Da gibt es ja verschiedene Positionen. Also ich glaube, Stephen Hawking hat damals gesagt, also wenn wir mal Kontakt zu einer höher entwickelten außerirdischen Leben kriegen, dann wird es höchstwahrscheinlich feindlich sein. Und wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht übermannen oder vernichten wollen oder so.
Ja, aber bei allem Respekt vor Stephen Hawking, auch er kann das nicht wissen.
Also das kann keiner wissen. Ich wollte nur sagen, dass es auch diese Positionen gibt, aber in der Science Fiction ist es ja meistens so, dass es friedliche Begegnungen sind. Ja, also da hat die Fantasie das Sagen.
Ich würde gerne noch mal einen Punkt aufgreifen, jenseits dieser Spekulation, obwohl er auch Spekulation ist, aber letztendlich dieses Nachdenken über die Entstehung intelligenten Lebens im Kosmos. Das gibt auch einen Namen dafür, das anthropische Prinzip. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit dieser Begriff oder letztendlich diese Erklärung umstritten ist oder in irgendeiner Form anerkannt ist.
Ja, es ist ja, ich halte es immer eben für ein bisschen, ja, so einen faulen Trick, dass man.
Oder
ja
einfach, was ist es erstmal, genau.
Ja, genau, dass man einfach sagt, dass anthropische Prinzip besagt einfach, das Universum ist so, wie es ist, weil wir eben existieren und es beobachten können. Und damit wollen wir eben genau dieses Feintuning, wie man das nennt, also dieses genau eingestellt sein von bestimmten Parametern, dass wir entstehen konnten, das will man damit erklären. Ich persönlich halte es eben nicht für überzeugend, weil es ist für mich so ein bisschen rückwärtsgewandt. Ja, natürlich ist das Universum so, wie es ist, sonst wären wir nicht entstanden, vielleicht wäre dann jemand anders entstanden oder wir wären anders entstanden. Also für mich ist dieses anthropische Prinzip nicht. Ja, ist ein bisschen eine Mogelpackung. Es erklärt mir nichts, muss ich sagen.
Naja, vielleicht sollte man etwas weiter vorne anfangen. Also das Erstaunliche ist, wenn man sozusagen die physikalischen Grundkonstanten des Kosmos anschaut, ist, dass sie genau so justiert sind, dass komplexe Moleküle und letztlich Leben entstehen kann. Wer soll das gemacht haben? Das ist also zum Beispiel, da gibt es Konstanten wie die Masse des Elektrons oder die Feinstrukturkonstante.
Ist schon richtig, aber.
Oder so. Und die sind genau so justiert, also dass überhaupt stabile Moleküle entstehen können und so. Das ist ja etwas, worüber man auch staunen kann.
Genau. Aber das würde doch bedeuten, das Universum ist bewusst konstruiert worden, ist designed worden,
das
oder?
Das ist tatsächlich eine Schlussfolgerung, die manche Leute ziehen. Ja? Und eine andere Denkfigur ist eben dieses anthropische Prinzip. Ja? Das besagt, ja natürlich beobachten wir das Universum so, dass es für komplexes Leben geeignet ist. Ja? Sonst könnten wir es ja nicht beobachten. Und von dieser Denkfigur gibt es verschiedene Varianten. Da muss man jetzt nicht genau einsteigen, aber rein abstrakt, ja, also logisch gedacht, ja, ist das eine legitime Schlussfolgerung. Ja, also das ist richtig. Trotzdem sind viele Wissenschaftler damit nicht zufrieden, ja, weil, wie Herr Lorenzen gesagt hat, weil es irgendwie verkehrt rum gedacht ist. Ja, es ist nicht von der Ursache zur Wirkung. Also das kann ja, wir sind nicht die Ursache, ja, für den Wert der Feinstrukturkonstante oder der Masse des Elektrons.
Und wir haben ja gerade gesagt, wir wissen nicht, wie das Leben vielleicht auch woanders aussieht. Und genauso wissen wir nicht, jetzt wäre die Feinstrukturkonstante meinetwegen ein bisschen anders und die Elektronenmasse ein bisschen anders, dann wäre vielleicht auch das Leben ein bisschen anders. Also das ist für mich ein bisschen, ja, also man greift da an Sachen ein. Wir wissen eben nicht, wie es da wäre, dass es ein bisschen eben hätte. Und wir sind nun mal so im Kosmos und zum Glück sind wir so entstanden und wir haben ja auch hier genug zu tun.
Aber es gibt natürlich, das führt in ganz spannende Gedankenspiele. Ja? Also das Erste vielleicht ist eben, das so zu interpretieren, das anthropische Prinzip letztlich so ist, dass diese Konstanten, also die physikalischen Grundkonstanten, dass die eben nicht unveränderlich sind, sondern dass die in verschiedenen Bereichen des Kosmos verschiedene Werte haben. Ja, und dann wird das Ganze, wenn man dieses Bild hat, dann wird es natürlich interessanter. Ja, dann gibt es Bereiche im Kosmos, in denen gibt es keine stabilen Moleküle und andere Bereiche, in denen gibt es stabile Moleküle. Und dann ist es natürlich klar, dass wir in einem Bereich leben, in dem es diese Moleküle gibt. Also Kohlenwasserstoffmoleküle und dann Molekülketten und letztlich komplexe Organismen.
Ich würde es jetzt gerne noch mal ein bisschen vom Molekularen wegziehen zum großen Philosophischen. Was macht denn eigentlich dann diese Erkenntnis vielleicht auch mit uns, wenn wir das gesamte Universum, uns, die Erde, alles was existiert, als ein großes einheitliches Gebilde letztendlich sehen, was eigentlich auch aus der gleichen Ursuppe, was letztendlich der Urknall war, irgendwie entstanden ist?
Naja, das war ja letztlich der Ausgangspunkt der Philosophie, ja, das große Ganze zu verstehen. Ja, also nicht irgendwie mit der Nase im Dreck zu wandeln, sondern die Welt als Ganzes zu verstehen, zu durchschauen, also die größten und allgemeinsten Zusammenhänge zu sehen. Ja, und das ist der Ausgangspunkt der Philosophie. Die ersten Philosophen, Thales und so, das waren Kosmologen. Da haben die damals keinen Unterschied gemacht.
Und das muss man ja heute, wenn man sich den Himmel anguckt, mich stört immer, wenn Leute sagen, wir hier unten und der Himmel da oben. Nein, wir sind mittendrin in diesem Kosmos. Wir sind auch mittendrin in diesem Himmel. Wir gehören mit dazu. Wir haben bloß die Perspektive, dass wir von hier da hochgucken. Aber wir sind da vollkommen eingebettet. Wir haben es gehört, sowohl über die rein physikalischen, irgendwelche chemischen Zusammenhänge. Und wir sind Teil dieses Ganzen. Und irgendwelche kleinen Drehungen kurz nach dem Urknall haben letztlich auf unser Leben doch die Auswirkung gehabt, dass wir eben heute überhaupt entstehen konnten. Insofern muss man sich immer klar machen, die Erde ist wirklich Teil dieses Ganzen und auch Teil dieses Himmels, wenn wir da hingucken. Es ist kein oben und unten. Wir sind nicht unten, der Himmel ist oben, wir sind mittendrin.
We are star stuff, hat so Carl Sagan gesagt. Wir sind Sternenstaub, ja. Der berühmte Satz. Und der hat ja eine ganz konkrete Bedeutung. Ja. Die Elemente, aus denen unsere Körper sind, ja, die sind entstanden in Sternenexplosionen zum großen Teil. Ja. Und das heißt, wir sind tatsächlich...
Wir sind aus diesem Material.
Wir sind aus diesem Material, wir sind aus Sternen gemacht.
Kurz nach dem Urknall gab es nur, nach der gängigen Theorie, nur Wasserstoff und Helium, vielleicht noch ein ganz bisschen Lithium, da kann man noch drüber streiten, aber wir wissen, für uns ist Kohlenstoff wichtig, das Eisen im Blut, wir atmen Sauerstoff, wir haben Stickstoff in der Atmosphäre. All diese Stoffe sind irgendwann mal in Sternen entstanden. Sterne sind ja große Fusionsreaktoren, das heißt, die backen die kleineren Elemente zu größeren zusammen, dabei wird Energie frei und das heißt, lange bevor die Sonne und die Erde entstanden sind, da gab es eben andere Sterne, die sind explodiert und haben diesen Rohstoff dann wieder hinausgeschleudert in das Weltall und das war dann eben das Urmaterial, die Urwolke, aus der dann Sonne und Erde entstanden sind. Also ich sage mal, jeder, der mal gern ein Stück Stern anfassen will, einfach in der Stirn kratzen oder einen Apfel beißen, dann hat man sowas in der Hand.
Ja, und ich meine, das berührt philosophische Fragen ganz stark. Ja, was ist die Stellung des Menschen in der Welt? Ja, das ist auch eine kosmologische Frage. Und deshalb ist dieses Staunen über den Kosmos, ja, das möchte ich doch betonen, das ist eine Regung, die uns heute leider etwas verloren geht, weil diese Momente wie der, den wir damals in Lech hatten, ja, dass man überhaupt mal die Milchstraße sieht, ja, für so einen mitteleuropäischen Städter ja sehr selten geworden ist. Ja, der guckt, wenn er auf den Himmel schaut, dann sieht er vielleicht noch die Positionslichter eines Flugzeugs, ja, oder so. Ja. Und vielleicht mal den einen oder anderen Stern, aber die Milchstraße hier in München jedenfalls sieht man sie so gut wie nicht. Ja, und wenn man sie sieht, dann guckt man vielleicht eher auf sein Smartphone.
Aber da möchte ich jetzt nur kurz sagen, ich glaube, man kann auch ohne Milchstraße über den Himmel staunen. Es gibt den alten Astronomenspruch, jeder Standort hat seinen Himmel. Und ich kann auch in Köln auf der Domplatte, wenn ich voll im Licht stehe, ich sehe trotzdem noch den Mond und ich sehe vielleicht 2, 3 helle Planeten und noch 5 schöne Sterne. Auch dann kann ich schon staunen, finde ich, weil ich mir dann klar mache, was sind das für Dimensionen. Ich werde vielleicht erstmal nicht von diesem optischen Eindruck der Milchstraße überwältigt, aber eigentlich kann jeder, egal an was für einem lichtverschmutzten Ort er ist, zack sagen, Mensch, toll, da oben, ich nehme was wahr und kann dann anfangen, mit den Gedanken loszureisen.
Das stimmt, ja. Und der Mond, was Sie erwähnen, ist ja somit das Erstaunlichste überhaupt. Ja, also, da gibt es ja so viele erstaunliche Dinge über den Mond zu sagen. Also nicht zum Beispiel, dass er überhaupt da ist, ja, und überhaupt auch eine ganz wichtige Voraussetzung für die Entstehung des irdischen Lebens, nebenbei gesagt. Ja. Er ist exakt so groß wie die Sonne, scheinbar. Also die scheinbare Größe ist gleich. Auch erstaunlich und führt zu wunderbaren Phänomenen.
Genau, ist aber einfach ein Zufall im Moment. Früher war er dichter dran. Wir haben Glück, dass wir gerade diese Phase erleben.
Ist ein Zufall, ein erstaunlicher und wunderbarer Zufall. Ja. Also es stimmt schon, dass man auch am Kölner Dom staunen kann oder
auf dem Marienplatz.
Oder auf Marienplatz. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass diese Momente bisschen seltener werden, weil wir die Welt anders sehen und das hat tatsächlich auch mit den digitalen Medien zu tun, glaube ich.
Das ist sicherlich so. Immer nur eher durch Zufall. Man plant nicht an einer sternklaren Nacht jetzt einfach nach draußen zu gehen, um sich einfach mal hinzustellen. Also ich erinnere zum Beispiel einmal, und das sind ja Sachen, die erinnert man. Allein das zeigt schon irgendwie die Bedeutung, dass ich einmal auf Spiekeroog war, wo ja nun wirklich fast überhaupt keine Lichtverschmutzung irgendwie stattfindet. Und ich stand da quasi wirklich am letzten Ende der Insel zwischen den Dünen irgendwo. Und dann habe ich auf einmal in den Himmel geblickt und habe gedacht, das ist ja unfassbar, was man hier letztendlich eigentlich sehen kann. Und irgendwie, also ich würde mal fast sagen, es ist immer alles. Also es berührt einen, es löst irgendwie Angst aus, es löst Beruhigung aus und letztendlich hat man doch immer wieder diese Idee, ist es tatsächlich dieser einheitliche Gedanke, den beschreiben ja auch Schriftsteller zum Beispiel, ja, also Hesse hat ja auch immer dieses große Bild ins All, ja, da ist dann letztendlich wieder die Einheit, egal ob lebendig oder tot, letztendlich ist alles aus einer Urmaterie, oder?
Ja, also ja, dieses, was Sie gesagt haben, das ist nicht nur schön, das ist auch so ein bisschen unheimlich. Ja? Yeah. Also das ist, da kommen wir ein bisschen, weil Sie, Herr Lorenzen, am Anfang gesagt haben, die Schönheit des Kosmos oder die Schönheit des anblickst, schön, das ist, ja, das ist auch ein Erleben von Schönheit, aber es ist auch mehr. Es hat auch was Unbehagliches. Es hat auch was.
Wieso?
Unheimlich. Ja, weil es ungeheuer ist, weil es auch einschüchtert. Ja? Also das Erleben von Schönem ist jetzt nicht, also das ist eine philosophisch auch wichtige Differenzierung, ist jetzt nicht gleichbedeutend mit Staunen. Ja? Man kann Schönes erleben und von Schönem ergriffen sein, ohne zu staunen, und man kann staunen ohne ein Erleben von Schönheit zu haben. Wichtiger
aber,
Punkt.
Ja. Ich sage aber auch, ich staune und fühle mich nicht bedroht, muss sagen. Ich bin begeistert von dem. Aber natürlich, da sieht ja jeder anders, war das ja auch was sehr Persönliches. Aber wie gesagt, ich kenne viele, die dieses Gefühl der Bedrohung oder dieses etwas, sich vielleicht etwas Beängstigende da nicht so empfinden.
Aber vielleicht ist es auch so ein immer ein bisschen das Überfordertsein.
Moment, ich sage ja nicht, dass es dazugehört, dass es unheimlich ist. Ich sage nur, dass es begrifflich voneinander unabhängig ist. Das ist ein wichtiger Punkt, ja, finde ich.
Ich möchte nochmal auf diesen Punkt des Staunens, aber vor allen Dingen auch der Verunsicherung kommen, der ja eigentlich auch, wie wir anfangs des Gesprächs auch schon gesagt haben, immer ganz viel auslöst und in Bewegung setzt. Ich glaube, ganz viele Leute wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen, wenn man sich alleine nochmal diese Dimensionen anschaut. Also ich kriege das immer nicht wirklich auf die Kette, wenn ich mir überlege, wie lange ist eigentlich dieser Urknall her und wie viel Milliarden Jahre ist zum Beispiel immer noch Licht zu uns unterwegs, was sich dann gerade auf den Weg gemacht hat und jetzt gerade auf der Erde irgendwie eintrifft. Dirk Lorenzen, haben Sie da nochmal ein Beispiel, um das irgendwie griffig zu machen?
Nach gängiger Theorie, das ist auch nur eine Theorie, ist klar, das wissen die Astronomen nicht, die tun manchmal so, als wäre das jetzt in Stein gemeißelt. Also nach gängiger Theorie sind es etwa 13,7 Milliarden Jahre her, seit dieser Urknall oder dieser Uranfang irgendwie da begonnen hat, und seitdem dehnt sich das Universum aus, und dann kann man eben, ist klar, ist jetzt alles, was man an Licht dort empfängt, ist ja immer der Blick nach draußen ins All, ist immer auch ja der Blick zurück in der Vergangenheit, weil wir jetzt das Licht sehen. Das heißt, wenn man eine Galaxie sieht, die 2 Millionen Lichtjahre entfernt ist, dann sehen wir sie so, wie sie vor 2 Millionen Jahren aussah, und das geht eben so weit. Astronomen beobachten die Objekte, die sind, da ist das Licht mehr als 13,2 Milliarden Jahre unterwegs. Das heißt, man guckt da wirklich in die Kindheit des Kosmos, da war mal der Kosmos gerade 500 Millionen Jahre alt, da guckt man also hin. Das heißt, das macht eben diese zeitlichen, räumlichen Dimensionen aus. Das heißt, wer weit hinaus ins All guckt, guckt eben auch in der Zeit zurück. Das heißt, er sieht das viel jüngere Universum. Das heißt, so der Himmel ja ist so ein bisschen so ein Kaleidoskop. Wir sehen so praktisch jede Lebensphase des Kosmos irgendwo im All, wenn man nur genau genug hinguckt.
Früher hat man immer gesagt, man muss eigentlich nur den Fernseher einschalten und zwischen den Kanälen einstellen, also noch die Fernsehantennen von früher gab. Da sieht man dieses Rauschen, und das ist zumindest teilweise bestimmt vom Radio-Hintergrund
der Echo
des Urknalls ist. Und die ist halt so alt wie der Urknall. Also nicht ganz. Genau. Also die ist, glaube ich,
300.000
Jahre jünger, als der Kosmos durchsichtig wurde.
Und wenn man sich dann nochmal anschaut, was für ein Wimpernschlag bisher in dieser riesigen Geschichte die Menschheit eigentlich darstellt und die Erde letztendlich, oder die belebte Erde.
Genau, wobei auch die belebte Erde ist, wir sind sehr klein räumlich gesehen, aber die Erde existiert immerhin 4,5 Milliarden Jahre, das ist also gut ein Drittel der Lebenszeit des Universums. Das heißt, also unser Leben gibt es irgendwie seit 3,5 Milliarden Jahren. Also das Leben spielt zeitlich auf der Erde tatsächlich schon doch eine signifikante Rolle auf das Alter des Universums bezogen. Klar, alles, was wir Zivilisation oder Menschheit nennen, das war dann eben wirklich nur, wenn wir es auf ein Jahr irgendwie zurück als Modell nehmen, die gesamte Geschichte des Universums auf ein Jahr verkürzen, dann sind wir tatsächlich ja nur in der letzten Sekunde vor Mitternacht entstanden. Aber gut, die Menschheit ist dann wirklich etwas sehr Kurzes.
Tobias Hörte, ich komme noch mal einmal auf dieses Große, und das lässt mich auch nicht los, auf dieses große Alles oder Nichts, wenn man in den Kosmos blickt. Ich wurde irgendwie dann noch verunsicherter, als ich mir letztens noch mal so ein Interview mit einem britischen Astronomen angehört habe. Und da war letztendlich die Grundaussage, die Gesamtsumme des Universums beträgt null. Und da habe ich dann gedacht, ist das nicht auch schon wieder irgendwie so eine Aussage, die zum massiven Nachdenken über uns und unsere Existenz anregt?
Die gesamte Summe des Universums?
Ja, was letztendlich die Expansion des Universums angeht? Oder Dirk Lorenzen, schon mal was von dieser Theorie gehört?
Ja, das ist, glaube ich, mit der Materie und der Antimaterie.
Ja, genau, manche, die müssten sich natürlich theoretisch auf, das ist ja die große Frage, warum gibt es überhaupt noch Materie? Eigentlich müsste alles Strahlung sein, es war mal Strahlung, und warum sind wir noch da? Eigentlich hätten wir uns alle wieder zerstrahlen müssen. das ist immer, ja, mit diesen gesamten Summen und Rechnungen, andere meinen, wir sind alle nur eine Quantenfluktuation. Also da ist dann, sagen wir so, da haben dann auch viele Astronomen oder Kosmologen ihre Lieblingstheorie oder ihr persönliches Steckenpferd, an dem sie seit Jahrzehnten arbeiten und dass sie schön weiterfliegen.
Man kann ja auch sehr viele verschiedene Theorien haben, gerade auf diesem Feld ist es ja sehr spannend dann auch, ja, ist ja auch immer sehr schwer zu widerlegen. Es wird unter anderem in dem Artikel auch vom Multiversum gesprochen. Da wird es dann wirklich richtig schräg, ja. Und zwar besagt das letztendlich, dass wir nur ein Universum von vielen sind, wo aber letztendlich unsere Leben in anderen Universen so nochmal geführt werden. Tobias Hürter, was genau soll das sein und wo liegt letztendlich die Grundlage für diese Idee?
Naja, also als ich von der Idee erfahren habe, das war, als ich bei der Zeit in Hamburg war, Redakteur, dann kam ein Kollege, Max Rauner, kam zu mir ins Zimmer und hat mir von dieser Theorie erzählt, ja, dass es unzählig viele Paralleluniversen gibt, in denen Doppelgänger von uns leben, also von jedem von uns, ja, die alles Mögliche machen. Also wenn ich mich entscheide, heute Abend in der Kneipe ein Bier zu bestellen, dann bestellt mein Doppelgänger im Paralleluniversum Wein und so. Ja. Also wirklich alles, jede Entscheidung, jede mögliche Verzweigung wird irgendwo genommen in einem. Und das war wirklich ein Wow-Moment.
Aber ja. Wer hat sich denn das ausgedacht?
Ja, ich dachte auch, also wie abgefahren ist das denn? Ja? Also das sind dann wieder irgendwelche Freaks unter den Wissenschaftlern, die das machen. Aber das Erstaunliche war, dass das tatsächlich kluge Leute sind und dass das eine Theorie ist, die zumindest in einem bestimmten Bereich der Kosmologie, die sich dabei ist zu etablieren. So war das zumindest vor ein paar Jahren und das fand ich total irre. Das ist tatsächlich ein Wow-Moment.
Ich frage mich, warum da aber dann überall dann letztendlich Doppelgänger produziert und Dubletten produziert werden müssen.
Naja, da gibt es verschiedene Begründungen für. Also es gibt auch verschiedene Spielarten dieses Multiversums. Also einmal ist das quantenmechanische Multiversum, also diese irre Theorie der Quantenmechanik. Mit der kann man sehr gut rechnen und die kann bestimmte Effekte sehr gut vorhersagen. Aber was die eigentlich besagt, also die zu interpretieren, das ist nicht so einfach. Und die derzeit beste Theorie ist eben, dass der Lauf der Welt sich bei jedem Quantenereignis aufspaltet. Dass sozusagen die Welt sich verzweigt. Und sozusagen der Weltenlauf ein riesiger Baum ist an Möglichkeiten, der sich in jedem Moment myriadenfach verzweigt. Eine andere Spielart ist eben, dass der Kosmos eben verdammt groß ist, ja, und dass sozusagen alles, dass er so groß ist, dass alles, was man sich vorstellen kann, halt irgendwo passiert.
Und es kann alles einfach nochmal passieren.
Ja. Das ist ja dieses Multiversum, dass einfach so viele Universen gibt, in denen alles, was möglich ist, in jeder beliebigen Kombination irgendwie passiert. Das heißt, nach diesem Multiversum säßen wir in unendlich vielen Universen, auch gerade in irgendeinem Studio, vielleicht anders gekleidet oder in verschiedenen Rollen. De facto sind wir da fast wieder bei diesem anthropischen Prinzip, denn eigentlich ist es wieder die faule Hintertür für manche Kosmologen, um etwas zu erklären. Da bauscht man eben da holt man sich dann dieses Multiversum, weil man da wieder sagen kann, na gut, wir leben dann eben gerade in einem dieser 10 hoch 500 oder was da herumgeistert als Zahl. Wir leben gerade in diesem einen Universum, in dem eben genau diese Naturkonstanten genau so sind, dass wir hier existieren. Das ist ja, ich würde es nicht mal eine vernünftige, nicht mal Theorie nennen, weil wir das wirklich völlig weg von der Naturwissenschaft sind, weil man es eben auch gar nicht mehr widerlegen kann. Das ist einfach ein schönes Gedankenspiel, dafür mag es interessant sein. Es hilft in der Kosmologie überhaupt nichts. Und das ist ein bisschen ein ja fast fataler Trend im Moment. Es gibt eben so eine Theorie, die heißt Inflation, die bedingt das letztlich hier. Danach hat sich das Universum in einem Sekundenbruchteil nach dem Urknall explosiv ausgedehnt und danach wurde es wieder langsamer. Seitdem dehnt es sich so normal aus. Das ist eine Theorie, die aus bestimmten Gründen ganz charmant ist. Sie hat aber ganz viele große Probleme, die vergessen die Astronomen gern. Und dann kommt man eben mit diesem Multiversum und schreit, hurra, wir haben Multiversum. Und deswegen können wir doch unser eines Universum genau erklären. Was in diesen anderen 10 hoch 500 ist, braucht uns ja weiter gar nicht zu interessieren. Nur wir sind da eben wirklich an einem, würde ich sagen, in der Kosmologie ganz gefährlichen Moment. Es gab also tatsächlich tolle Kosmologen. Ob sie wirklich so klug sind, weiß ich. Die sind sicherlich intelligent. Aber ob es sehr klug ist, diese Theorie, da kann man, glaube ich, lange drüber streiten, die dann wirklich kommen und sagen, ja, dass eine Theorie falsifizierbar sein muss, das war früher Karl Popper und so, das brauchen wir heute alles nicht mehr. Diese Inflationstheorie ist so schön, wir haben sie seit 30 Jahren und wir finden sie fast alle gut, also muss sie doch stimmen. Und das ist natürlich völlig absurd. Wissenschaft ist kein demokratischer Prozess. Es geht nicht darum, was finden die Kosmologen am schönsten, sondern ich will eine Theorie haben, die macht Vorhersagen, die kann ich überprüfen, ja oder nein. Und das geht eben mit diesem Multiversum nicht. Und damit ist es für mich mehr Religion als wirklich Naturwissenschaft.
Ja, das sehe ich ein bisschen anders. das, ja, weil also es ist sicher so, dass sich das Verständnis dessen, ja, was Wissenschaft denn nun genau ist, ja, dass sich das, dass das strapaziert wird, ja, von diesen Theorien, ja, aber das, also was man unter Wissenschaft versteht oder nicht, ja, das kann sich ja wandeln, ja, und das kann heute was anderes sein als vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren, und ich glaube, das ist das, was gerade passiert, ja. Aber ja, es gibt Leute, die sagen, das ist irgendwie, wie ist das, das ist naja, das ist halt irgendwie Astropoesie oder sowas, ja. Also sicher ist, dass es spekulativ ist. Ja, genau. Ja, und dass dieser spekulative Faktor, jetzt kann man sagen, okay, Wissenschaft darf jetzt auch mal spekulativ sein, ja. Also zum Beispiel sowas wie die Schönheit einer Theorie oder sowas mit einbeziehen. Ja. Oder man sagt, ja, nee, wir halten an diesem alten empirischen Ideal, es muss überprüfbar sein, es muss halten fest, und das ist keine Wissenschaft mehr. Ja. Es gibt Leute, die sagen, die Wissenschaft ist dabei, sich aufzuspalten in eben einen, gerade in der Kosmologie natürlich oder auch in der Grundlagenphysik, ja, dass es zwei Arten gibt, Wissenschaft zu machen. Aber gut, jetzt kommen wir ein bisschen ab vom Thema Staunen.
Also ich staune sehr darüber, was da mit manchen Kosmologen gerade passiert. Also das ist, denn ich bin, das ist nur nochmal, das ist eine Theorie, die eben alles erklären kann. Die geben ja auch zu, man kann sie in dem Sinne nicht widerlegen. Nur eine Theorie, die sowieso alles erklären kann, die erklärt eigentlich nichts, weil sie mir eben nicht wirklich hilft, jetzt sicher zu sagen, es ist so oder es ist anders.
Naja, aber es ist halt eine andere Art von Theorie. Ja. Es ist in gewisser Weise eine Rückkehr zur Kosmologie der Anfangszeit. Ja, es ist halt ein Weltbild. Ja. Und, also ich,
ein Weltbild, ja.
Also man kann das sagen, dass es, die werden jetzt verrückt, ja, oder fangen an zu spinnen. Ja. Oder man kann es als Befreiung sehen. Ja. Man kann sagen, das ist, ja,
aber
es ist ja nicht so, dass es beliebig ist. Ja.
Also doch,
ist,
doch. Also in vielen ist es
sehr beliebig. Es ist beliebig nach Maßstäben der Wissenschaft von früher. Ja. Also das heißt nicht, dass es überhaupt beliebig ist. Ja.
Aber könnte man da nicht dann auch so argumentieren, dass es einfach ein sehr, sehr radikales Denken ist, dass man auch ein bisschen so begründet, dass letztendlich aufgrund der Tatsache, dass alles, was ich mir nur denken kann, allein dass dieser Gedanke schon existiert, ist es letztendlich der Beweis, dass es offenbar in der Größe des Kosmos irgendwo existiert, oder? Das wäre ja letztendlich die Argumentation.
Ja, das ist ein Teil, dieses Bildes. Also ich als Philosoph begrüße das. Das Spekulative, ne? Machen wir ja dauernd.
Da muss ich sagen, als jemand, der mal beobachtende Kosmologie gemacht hat, ich möchte schon gerne eine Theorie, wenn mir einer erklären will, so ist das Universum aufgebaut, möchte ich gerne, dass er mir schon irgendwo sagt, wenn du das und das beobachtest, das kann meine Theorie dann nicht mehr erklären. Und da sind wir da eben leider nicht.
Aber, Herr Lorenzen, das Schöne ist doch, dass man es auf die Art machen kann und gleichzeitig auf die andere, ja, und man sozusagen dem anderen das nicht verbieten muss.
Nein, ich will sie auch nicht verbieten. Ich sag ja, wir sind da weg. Ich habe nichts gegen Religion, und wer sagt, es reine Philosophie ist in Ordnung. Nur wir sind da eben wirklich weg von der Naturwissenschaft.
Gewisser Weise stimmt das, ja. Aber nochmal zurück zum Staunen zu kommen. Ja. Also ein wichtiger Punkt ist also für mich, ja, dass diese Regung des Staunens, ja, die ausgelöst wird durch zum Beispiel den Anblick der Milchstraße in Lech oder des Mondes vom Kölner Domplatz, dass man da nicht stehen bleibt, ja, sondern dass das Staunen sozusagen weiterführt, ja, dass man darüber nachdenkt und sozusagen in einem positiven Sinne aufnimmt. Ja. Man kann natürlich sich einschüchtern lassen dadurch und sich in schnelle Erklärungen flüchten, ob es jetzt das Multiversum ist oder ein Aberglaube oder was auch immer. Man kann es ja auch sozusagen als einen reflektierten Impuls aufnehmen. Und das und da wird es halt philosophisch interessant. Ja. Da kommt man, ja, wenn es gut geht, zu noch erstaunlicheren Dingen. Ja. Zum Beispiel darüber, ja, dass überhaupt irgendwas existiert. Also nicht nur, dass etwas Riesiges existiert oder etwas, was man sich vorher nicht vorstellen konnte, sondern dass überhaupt irgendetwas existiert.
Ja. Aber dann bist du ja wieder beim Schöpfungsbegriff im Grunde genommen.
Ja. Ja. Da ist man bei, woher kommt das alles, was bedeutet das alles?
Dann,
ja,
ist man bei den Großen, bei den ganz Großen, ja. Fragen.
Ja, ich wollte nur diesen Bogen spannen, weil er eben philosophisch wichtig ist.
Ja. Gleichzeitig ist der Kosmos ja auch, der Blick in den Kosmos auch irgendwie immer ein Sehnsuchtsort, und er transportiert nicht nur Sehnsucht, aber er ist auch letztendlich eine Projektionsfläche für Utopien, aber auch für Dystopien. Ja? Also man kann sozusagen aufgrund dieser Erkenntnisse, die wir jetzt vielleicht gerade so ein bisschen zusammengewürfelt haben, ganz beschwingt und locker durchs Leben gehen, ja, wenn man einfach weiß, dass man letztendlich Teil dieses großen Ganzen ist. Man könnte aber natürlich auch völlig fatalistisch in den Abgrund blicken, weil man alles als großes Nichts auffasst, oder?
Ja, wenn man da raus zum Himmel aufschaut, dann, was man da sieht, dann sieht man vielleicht auch letztlich sich selbst ein bisschen.
Ich stelle mir das auch immer so vor, wir haben ja sozusagen letztendlich nur eine sehr begrenzte Zeit, die wir auf diesem Planeten letztendlich erfahren und als Wesen sozusagen Dinge wahrnehmen. Und dann stellt jedes Kind ja auch immer die Frage, ja, was war denn eigentlich vor meiner Geburt? Wenn man sich selbst einfach diese Frage mal stellt, also ich kann nur für mich sprechen, ich habe vor meiner Geburt nicht ein historisches Bild vom antiken Griechenland vor Augen oder von Rom oder von irgendeiner historischen Epoche unserer Geschichte, sondern wenn ich denke, was war vorher, denke ich eher ans große All, ans Nichts, als an irgendwas anderes, oder?
Naja, also wenn Sie daran denken, man denkt eben sozusagen an das ganz andere. Ja, an das, man versteht das, was ist, ja, dadurch, dass man es negiert, ja, dass es auch anders sein kann, ja, dass da, wo etwas ist, auch nichts sein könnte. Ja, also dass da, wo ich jetzt bin, vorher nichts war, ja, oder da, wo die Menschheit jetzt ist, vorher gar nichts war. Ja. Und dadurch versteht man diese Dinge auch besser. Also zum Beispiel, was es bedeutet, ein Mensch zu sein oder was es für einen Menschen bedeutet, dass sein Dasein endlich ist. Ja. Und wieder ist man bei ganz zutiefst philosophischen Fragen.
Oder, genau, finde ich hochinteressant, darüber nachzudenken. Zugleich muss man natürlich klar sagen, das Rohmaterial ist seit 4,5 Milliarden Jahren auf der Erde und wer immer mal da war und gegangen ist und wiederkommt, eigentlich wird es nur ein bisschen umstrukturiert, ein bisschen umgepackt. De facto hat die Erde seitdem nicht wirklich was verloren oder gewonnen. Das heißt also, das finde ich mal so faszinierend. Eigentlich ist aus dem Teich oder aus dem Material, was da war, es verändert sich ständig, aber eigentlich die Grundlagen bleiben eben immer die gleichen.
Ja, wir waren sozusagen, das Material für uns war da und bleibt natürlich auch nach dem Tod eines Menschen, bleibt es ja da.
Wir werden wieder Material.
Man wird, genau. Und es wird wieder Teil eines Menschen sein. Ja.
Ist das tröstlich?
Also ich würde mich ungern davon in dieser Unmittelbarkeit trösten lassen. Ja, aber
Loki Schmidt hat es getan, wenn ich das sagen darf. Ja, Loki Schmidt hat so schön gesagt, dass sie sich freut, wenn sie wird dann verwesen und sie hat gesagt, sie freut sich, dass dann ihre Moleküle und was wieder später eingebaut werden in irgendwelche Pflanzen, in irgendwelche Tiere. Das fand ich sehr berührend, als sie das so schön gesagt hat.
Ja, also das mag sein. Ich sage ja auch nicht, dass man sich davon nicht trösten lassen kann, ja, aber es stellt erstmal unser Bild von uns selbst auf die Probe. Warum nehme ich mich so wichtig? Ja? Und vielleicht, wenn man in den Kosmos schaut, dann kommt man sich auf einmal völlig unwichtig und nichtig vor. Ja? Und irgendwie da den Weg durchzufinden, wie wichtig bin ich eigentlich? Wie wichtig ist das Menschliche? Ja? Wie menschlich ist eigentlich die Welt, ja? die so lebensfeindlich wirkt, wenn man die Bedingungen im allergrößten Teil des Kosmos betrachtet. Aber wir haben doch den Eindruck, dass die Welt auf eine gewisse Art menschlich ist und dass menschliche Werte irgendwie wichtig ist. Dass es zum Beispiel verdammt wichtig ist, ein guter Mensch zu sein. Man könnte ja sagen, boah, also angesichts dieser ganzen Dimension, dieser hunderte von Milliarden Sternen, ist doch total egal, ob ich ein guter Mensch bin oder nicht, bin ja eh gleich vorbei. Ja, aber das ist nicht unsere Intuition. Und deshalb ist auch das Staunen über den Kosmos und der Blick nach draußen ist sozusagen ein Prüfstein, ja, für unsere Werte, ja, für das, wonach wir unser Leben ausrichten.
Ich denke immer eigentlich, dass das eher auf der Erde entsteht und nicht beim Blick nach draußen, ehrlich gesagt.
Es entsteht sicherlich auf der Erde, absolut. Ja, aber beim Blick nach draußen können wir es relativieren, wir können es prüfen. Ja.
Dann müssten wir also etliche Leute auf der Erde auffordern, guckt mehr nach oben. Es wäre schön, wenn es dann friedlicher würde. Ich fürchte, da werden wir leider keinen Erfolg haben, aber schön wäre es.
Was macht das letztendlich mit einem, wenn man auch weiß, es gibt diese Theorien, dass möglicherweise das alles hier nur ein kurzes Gastspiel auf diesem Planeten ist, weil irgendwann das Licht der Sonne erlischt und dann die Erde auch ein lebensfeindlicher Planet wird. Und deshalb war letztendlich diese kleine Episode der Menschheit einfach nur sozusagen ein kleines Zwinkern im großen Kosmos und dann ist diese ganze Veranstaltung vorbei. Das könnte einen ja auch völlig verzweifeln lassen als Mensch oder vielleicht auch ganz fatalistisch letztendlich durchs Leben gehen lassen, oder?
Es gibt Leute, denen ist das passiert. Die sind in den Nihilismus gestürzt angesichts solcher Gedankenspiele. Ja, man kann sich sagen, wieso soll ich mich bemühen, ein guter Mensch zu sein? Wieso soll ich mich irgendwie über die... Was rege ich mich über die Tweets von Donald Trump auf, wenn angesichts der Unendlichkeit des Kosmos? Ja, aber vielleicht, ja, wenn man darüber nachdenkt, dann kommt man darauf, dass das vielleicht einen Grund hat. Und man kommt auf diesen Grund, ja, eher, als wenn man nur auf den Boden schaut.
Genau. Aber ich glaube, auch viele Menschen sind einfach diese, es ist ja kosmisch gesehen ist es nur das Zwinkern. Für die Menschheit ist es ja, oder für einen Menschen selber ist es ja doch eine sehr lange Epoche. Und ich kenne auch viele Leute, die wissen, in 2 Jahren, wenn sie so weitermachen, wird was ganz Schreckliches passieren. Das beeinflusst sie ja auch nicht wirklich. Und wer jetzt weiß, na gut, vielleicht ist in einigen 100.000 Jahren die Erde nicht mehr bewohnbar. Ich glaube, das hat ja doch für viele Menschen im Alltag keine ganz große Bedeutung. Und dann wird das einfach weggedrückt. Es wird ja eigentlich gar nicht wahrgenommen. Es wissen vielleicht auch viele gar nicht.
Stimme ich zu, ja, bis auf den Begriff weggedrückt. Ja. Ich glaube, dass es ein bisschen reflektierter ist, ja, dass es eben trotzdem wichtig ist, obwohl wir nur so kleine vergängliche Wesen auf einem unbedeutenden Planeten am Rande einer unbedeutenden Galaxie sind. Ja. Trotzdem ist das, was wir tun, wichtig. Ja. Und zwar nicht nur, weil wir diese Dimension, ja, weil wir die wegdrängen, sondern weil es tatsächlich wichtig ist. Ja. Aber das ist ein Reflexionsprozess, der angestoßen wird, zum Beispiel durch das Staunen über den Kosmos.
Ja, auch durch die Ehrfurcht, durch so ein demütiges Gefühl, was man möglicherweise hat. Und ein Punkt hat mir ganz besonders gefallen in dem Artikel letztendlich auch, dass der Blick möglicherweise auch immer gerade in das, was nicht zu verstehen ist, zumindest nur rudimentär oder vielleicht nur so ganz ansatzweise zu verstehen, ist letztendlich auch ein Dämpfer und so eine Mahnung an die Wissensgesellschaft, an den Fortschritt, an die Technologie auch manchmal ist, die uns zumindest einfach vielleicht sagt, so, ihr wisst eigentlich fast nichts, aber ihr meint es manchmal und ihr vergesst es manchmal vielleicht, oder?
Sehr guter Punkt, ja. Also das ist auch etwas von Demut. Ja. Ja. Also die sozusagen die Hybris, ja, der Wissensgesellschaft, alles kontrollieren, alles zu durchschauen zu können, alles planen zu können, ja, die findet da sehr schnell an seine Grenzen. Ja. Wo man, wenn man in die Kosmologie schaut, dann kommt man so schnell an Fragen, an ganz naheliegende Fragen, die nicht beantwortet werden können. Ja. Da kann man Demut lernen.
Und leider kennen auch sehr viele Wissenschaftler sich überhaupt nicht mehr in der Geschichte der Naturwissenschaft aus. Das würde ihnen oftmals sehr helfen. Ganz viele sagen, sie lebten heute in dem großen goldenen Zeitalter. Heute würden uns die großen Fragen sich offenbaren. Mir hat mal mein Max-Planck-Direktor gesagt, die Menschheit versucht seit 4000 Jahren, dass sie sich ihr die großen Fragen offenbaren. Es erschien ihm dann doch etwas unwahrscheinlich, dass gerade wir jetzt in der privilegierten Phase sind, dass dies tatsächlich so der Fall ist. Wir waren vorhin, ich sagte, manche Forscher heute sagen, sind wir beim Multiversum, na, wir sind doch alle einig, da prima, da muss es doch so sein. Ja, man war sich 1,5 Jahrtausende, waren sich die Astronomen einig, die Erde ist im Zentrum des Alls und hatte mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Und da muss man sich mal klar machen, auch mit diesen 13,6 oder 7 Milliarden Jahren Urknall, es wird dann schnell so getan, das wurde jetzt mal gemessen, das ist jetzt die ewige Wahrheit, ist es natürlich gar nicht. Wer weiß, wie in 10, 20, 30, 40 Jahren wir darüber denken und schon in einigen 100 Jahren wollen wir gar nicht reden.
Ja, guter Punkt, ja. Also diese Illusion, ja, dass also frühere Zeiten waren unwissend, ja, aber Gott sei Dank leben wir jetzt in der Zeit, wir wissen jetzt alles, ja. Absurd, ja. Und das ist auch etwas von ganz analog zum Übergang vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild. Ja. Also unsere Zeit ist nicht privilegiert, ja, genauso wenig wie die Stellung der Erde im Kosmos privilegiert ist.
Und manchmal gelten plötzlich Wissenschaftler, die eben gegen diese vorherrschende Meinung etwas vertreten oder da forschen wollen, die gelten dann schnell als Spinner. Da gibt es auch welche, die vielleicht absurde Dinge tun, aber es ist eben die Offenheit der Wissenschaft, die lässt so ein bisschen nach, finde ich. Also das ist sehr bedenklich, wenn erstmal eine Theorie 30, 40 Jahre da ist, sie wurde oft genug irgendwie zitiert, dann halten auch Wissenschaftler sie schnell für die große Wahrheit. Und dann ist schon Zweifel daran, wird dann schon kaum mehr ernst genommen. Wir wollen jetzt vielleicht das Fass der dunklen Materie nicht mehr aufmachen, aber da hat man ja mal ins All geguckt, hat gesehen, die leuchtende Materie bewegt sich anders, als wir es mit der herrschenden Schwerkraft verstehen können. Das heißt, jetzt gibt es 2 Erklärungsmöglichkeiten. Entweder ist da mehr Materie, das heißt diese dunkle Materie, die anzieht, oder die Schwerkraft ist anders. Man hat sich aber mal darauf geeinigt, naja, die Schwerkraft wird schon stimmen, nehmen wir also die dunkle Materie. Aber dieser zweite Erklärungsversuch, der wird schon vollkommen weggeblendet.
Also der Blick in den Kosmos, der relativiert nicht nur sozusagen unsere physikalische Stellung im Kosmos, sondern auch unsere intellektuelle Stellung im Kosmos. Ja. Ein guter Punkt. Ja. Ich meine, jahrhundertelang haben Wissenschaftler an die Existenz des Äthers geglaubt.
Mhm, ja.
Und jetzt ist halt die dunkle Materie. Kann stimmen oder auch nicht.
Ich würde gerne mit einem Zitat zum Ende kommen, womit ich vielleicht möglicherweise sowohl die philosophische Perspektive als auch die astrophysische Perspektive irgendwie abholen könnte. Also einmal den Tobias Hürte als Philosophen und den Astrophysiker Dirk Lorenzen, mit dem wir hier in dieser Stunde gesprochen haben. Und zwar wäre das Zitat, niemand fällt ins Nirgendwo und nichts fällt aus der Welt. Ist dem Satz was abzugewinnen von beiden Seiten?
Der Satz hat etwas Hoffendes an sich, so wie ich ihn verstehe. Ja. Und diese Hoffnung kann ich teilen. Ja. Aber es ist eine Hoffnung. Ja. Es ist eine Hoffnung, die auf eine harte Probe gestellt wird, wenn man sich unsere Stellung im Kosmos anschaut.
Das würde ich sagen, ist aus wissenschaftlicher Sicht genauso. Also ich würde auch sagen, es ist ein wunderbar hoffender Gedanke, dass wir weiter staunen und vielleicht durch das Staunen auch ein bisschen mehr von dem verstehen, was da passiert.
Und damit geht unser Podcast Denken in hoher Luft zu Ende. Gesprochen habe ich mit Tobias Hürter von der Philosophiezeitschrift Hohe Luft und dem Wissenschaftsjournalisten und Astrophysiker Dirk Lorenzen. Ganz herzlichen Dank an beide.
Ja, vielen Dank Ihnen beiden.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Und diesen Podcast, den gibt's jetzt schon auf radiobremen.de und in der ARD Audiothek. Und ab morgen steht dann auch die neue Ausgabe der Hohen Luft in den Zeitschriftenläden. Der Titel: Der Wow-Effekt, das große Staunen. Mein Name ist Tobias Nagorny. Tschüss und bis zum nächsten Mal.